Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, zu diesem ganz neuen Podcast. Ich freue mich riesig, dass du reinhörst und dass du dich vielleicht, wenn es dir gefällt, mit mir auf diese Reise gehen wirst. Auf diese Reise. Ja, ich habe mir schon ganz, ganz lange überlegt, dass ich, wenn ich nochmal schwanger sein sollte, einen Podcast machen möchte. Ein Podcast, der einerseits so ein bisschen Laber-Podcast wird, indem ich dich von Woche zu Woche mitnehme und andererseits aber gespickt ist von Wissen und Tipps und Tricks aus meinen anderen Lebenswelten. Ich arbeite seit bald 9 Jahren als Doula, als Geburtsbegleiterin. Und das Thema Schwangerschaft, Geburt, auch schon Kinderwunsch beschäftigt mich seit 9 Jahren intensivst. Und ja, ich bilde mir ein, auch einiges drüber zu wissen, was es wert ist, sich vielleicht anzuhören. Gerade in letzter Zeit habe ich auch gemerkt, dass ich eine andere Perspektive auf diese Lebensbereiche habe, wie jetzt vielleicht im ganz klassischen Sinne, wenn man einfach Babyblog über Babyblog liest, die vielleicht auch aus medizinischen Richtungen stammen. Ich habe eine sehr ganzheitliche Perspektive auf diese Lebensbereiche und manchmal ein bisschen vielleicht für dich sonderbare Ideen, vielleicht auch inspirierende Ideen, aber auf jeden Fall möchte ich diese in die Welt bringen. Ganz wichtig ist mir, dass ganz klar ist, dass es meine Haltung, meine persönliche Sichtweise. Und gleichzeitig kommt dann eben diese andere Lebenswelt von mir noch mit rein. Und das ist der Wissenschaftsjournalismus. Ich bin auch Wissenschaftsjournalistin. Das heißt, ich bin in Teilzeit noch angestellt und mache die Redaktionsleitung eines Buchs, wo es sehr stark um gesundheitliche Themen geht. Und dementsprechend liebe ich es auch, mich mit neuesten Studien auseinanderzusetzen und zu schauen, wo gibt es wirklich Evidenz, statt eben nur Bauchgefühl. Und ja, ich glaube, dass das eine spannende Kombination werden kann. Und gleichzeitig möchte ich auch schon einen ganz großen Disclaimer machen. Ich habe mir selber versprochen, mir mit diesem Podcast null Druck zu machen. Das heißt, ich mache dann ein Update, ich mache dann eine neue Folge, wenn es gerade passt. Ich werde auch relativ frei Schnauze erzählen. Es wird nicht perfekt hier zu und her gehen. Und ich glaube, dass das in einer Welt, die ein bisschen crazy ist, wie ich finde, uns allen ein bisschen gut tut. Zurück zur Menschlichkeit und auch zurück zu realen Menschen, weg von zu viel KI. Und das ist so der andere Grund. Vielleicht kennst du meine Arbeit ja schon, dann weißt du, dass ich auch längere Zeit, vor allem auf den sozialen Medien, Instagram vor allem, sehr präsent war und dann, würde ich sagen, vor 2 Jahren so ein bisschen wieder verschwunden bin. Und das hat genau diesen Grund. Ich hatte immer mehr das Gefühl, dass diese Sense of Community, dieses Gefühl, mit Community zu sein, in Verbindung zu sein, einen echten, relevanten Austausch, auch einen wirklichen Mehrwert bieten zu können, dass der immer mehr verloren gegangen ist. Instagram hat sich stark verändert und mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz noch viel stärker. Und irgendwann hatte ich einfach das Gefühl, naja, wenn ich jetzt einfach Informationen vermittle, worum es mir sehr lang ging, also evidenzbasierte Informationen vermittle, ja, dann mittlerweile kann man da ChatGPT fragen und es ist alles so generisch und gleichzeitig sieht auch jeder Text unter jedem Reel oder eben wenn sich noch jemand, also eben nicht mal die Mühe macht, sondern wenn jemand was Textliches veröffentlicht, man liest sofort den KI-Sprech raus und ja, meinem Journalistinnenherz tut das ein bisschen weh. Und dementsprechend habe ich einfach gemerkt, Instagram ist für mich nicht mehr das ideale Format, um mich mitzuteilen. Ich glaube, dass wir hier besser in die Tiefe gehen können, dass ich hier auch immer ausreichend Kontext geben kann zu dem, worüber ich sprechen möchte. Und es so viel weniger zu Missverständnissen kommt, dass es nicht so diesen Raum gibt, wo wir uns extrem hochschaukeln können, wo wir immer ins Extreme gehen, sondern wo ein Gespräch wirklich, auch wenn es jetzt in diesem Fall meistens auf jeden Fall nur ein einseitiges oder ja Gespräch sein wird, dass das trotzdem viel, viel profunder sein kann. Und ich hoffe, da auch ein kleiner Disclaimer, dass ich nicht immer nur alleine sprechen werde, sondern dass ich euch auch immer mal wieder jemanden in den Podcast holen kann, den ich selber sehr inspirierend finde. Aber in erster Linie werde es ich sein. So, und jetzt genug gesprochen. Für unsere erste Folge möchte ich dir erzählen, wie ich rausgefunden habe, schwanger zu sein. Ja, ich bin jetzt heute in der 7. Woche angekommen. Also, oder eine vollendete 6. Woche. Ab morgen bin ich 6+1. Diese Schwangerschaftswochen. Heieiei. Ich weiß es dementsprechend seit ein bisschen mehr als 2 Wochen. Und mein Mann und ich, wir sind seit etwas mehr als 2 Jahren zusammen, sprechen eigentlich seit dem Moment darüber, dass wir nochmal Eltern werden wollen. Nochmal, weil ich bereits einen Sohn habe, der im Sommer bereits 9 Jahre alt wird. Und für mich war aber eigentlich immer klar, dass ich nochmal Kinder haben möchte. Und in dieser damals neuen Beziehung war für mich auch klar, dass das ein Match ist. Und für ihn war auch immer klar, dass er Kinder haben möchte. Und wir haben dann aber gesagt, wir warten noch ein bisschen, hatten noch einiges andere vor. Und letzten Herbst war es dann soweit, wo wir gesagt haben, okay, wir probieren. Und weil ich mit meinem ersten Sohn so schnell schwanger geworden bin, ja, bin ich davon ausgegangen, dass das ähnlich sein wird. Und gleichzeitig, natürlich sitzt da so eine Angst im Hinterkopf, die sagt, ja, aber du bist jetzt 10 Jahre älter. Und ja, wir haben dann probiert und ich bin dann nicht sofort schwanger geworden. Ich bin aber immer wieder krank geworden. Das war wirklich frustrierend, weil ich bin, also die erste Zyklusphase war immer sehr stabil. In der Follikularphase ging es mir immer wunderprächtig. Zum Eisprung super gut und sobald die Lutealphase kam, bin ich krank geworden. Also mein Immunsystem ist dann immer so ein bisschen zusammengebrochen, mein Schlaf war auch immer sehr schlecht und ja, für mich war klar, so wird es wahrscheinlich, man weiß es ja nie, woran es liegt, aber ja, es kann mitunter auch da reinspielen. Und wir haben auch schon davor, haben wir angefangen uns vorzubereiten, das heißt, darüber könnte ich bald eine neue Folge machen, by the way. Wie man sich wirklich aufs Schwangerwerden vorbereitet. Denn es ist nicht nur so ein bisschen esoterischer Sprech, sondern es ist tatsächlich de facto so, dass die Gesundheit der potenziellen Eltern, also der potenziell werdenden Eltern, eine ganz maßgebliche Rolle für die zukünftige Gesundheit eines Kindes spielt. Und ja, das wäre doch spannend, darüber werde ich gerne mal sprechen, was man alles machen kann, um sich eben wirklich bewusst auf die Empfängnis vorzubereiten, sodass man diesem Kind eben möglichst viel des Guten mitgibt und diese Gesundheit schon positiv beeinflusst. Wir haben das auf jeden Fall gemacht, relativ intensiv. Wir sind aber auch sonst sehr gesundheitsbewusst. Mein Mann ist Arzt. Wie gesagt, ich bin Wissenschaftsjournalistin im Gesundheitsbereich. Ich bin auch Yoga-Lehrerin, Doula, Gesundheit spielt für uns eine ganz, ganz große Rolle, aber vor allem eben auch diese ganzheitliche Gesundheit. Und, das werdet ihr wahrscheinlich im Podcast auch immer mehr noch mitkriegen, eine ja, gewisse schamanische Perspektive auf die Welt. Schamanisch, damit meine ich wirklich das sehr Naturbezogene, dass wir eigentlich die Natur als unseren Lehrer anerkennen oder unsere große Lehrerin. Und ja, dementsprechend leben wir eh gesund, aber trotzdem wollten wir uns eben auch für diese Seele vorbereiten. Und wir haben ja da einiges gemacht, eben dazu mal in einer weiteren Folge. Und im Winter habe ich aber gemerkt, okay, mir fehlt es an Substanz, mein Immunsystem bricht immer wieder zusammen. Ich habe dann auch ganz viel Knochenbrühe gekocht, jede Woche. Und habe versucht, mich da so ein bisschen aufzupäppeln. Ich werde jetzt nicht im Detail auf all die Monate und Versuche eingehen, aber mal so ein kleiner Spoiler. Also es war auf jeden Fall so, dass es erstmal nicht geklappt hat, 4 Versuche nicht geklappt hat. Und ich war gleichzeitig auch noch in der TCM bei einer fantastischen, wirklich fantastischen Naturheilpraktikerin, also TCM-Ärztin, die sich sehr auf Fruchtbarkeit spezialisiert hat. Und die hat mir auch immer wieder gesagt, Nadja, entspann dich. Es sieht alles wunderprächtig aus. Es sieht alles gut aus. Du hast einen super regelmäßigen Zyklus. Du hast eigentlich keine Beschwerden. Es braucht einfach Zeit. Und sie hat trotzdem mich mit der TCM unterstützt. Und als sie gemerkt hat, dass ich nervös werde, mir auch geraten, vielleicht doch die Eileiterdurchgängigkeit prüfen zu lassen. Obwohl ich ja bereits einen Sohn habe, haben wir uns überlegt, dass es halt natürlich trotzdem sein kann, dass innerhalb von 10 Jahren, wo das ja fast her ist mit der letzten Schwangerschaft, da auch im Eileiter was ja, sich verändert haben könnte. Und sie hat mir noch gesagt, ja, oft ist es dann so, dass wenn du diesen Eileiter, diese Untersuchung machst, dann klappt es danach relativ schnell, dann ist der Eileiter gerade so durchgespült. Also ich empfehle das natürlich jetzt nicht als Tool, um schneller schwanger zu werden, aber trotzdem scheint das aus ihrer Erfahrung zumindest einen Impact zu haben. Und ich habe diese Untersuchung da machen wollen, relativ schnell, weil ich einfach keine Lust hatte, mich länger zu stressen. Vielleicht muss ich dazu auch sagen, also mein Mann hat auch eine Spermienanalyse gemacht. Das heißt, wir wussten, dass er fruchtbar ist. Weil auch da, ich hatte einfach keine Lust, jetzt Monat um Monat zu hoffen, dass es klappt. Und am Schluss ist man mit einem Partner zusammen, der keine Kinder bekommen kann und denkt aber die ganze Zeit, dass man selber schuld dran ist oder so. Also ich wollte einfach Gewissheit haben, dass es biologisch gut möglich ist. Und dementsprechend habe ich diese Eileiteruntersuchung machen lassen. Und dazu muss man wissen, also man geht da hin und man nimmt davor ein Schmerzmedikament. Ich hatte ehrlich gesagt richtig Angst davor, weil ich habe mir vor Jahren eine Spirale mal einsetzen lassen. Und dieses Einsetzen, also ich bin fast ohnmächtig geworden vor Schmerz. Ich fand das ganz schrecklich. Und weil das natürlich auch in diesem Bereich gemacht wird, hatte ich eigentlich schon Angst und habe dann diese Tabletten genommen, also Schmerzmedikamente genommen für die Vorbereitung. Und bin dann einige Tage nach der Mens dorthin. Also man macht das in der Follikularphase. Und das Praxisteam war aber total nett. Die haben mich aufgeklärt, wie das passiert. Man setzt sich dann da auf diesen Gynistuhl und hat die Beine gespreizt. Und es wird dann so ein Katheter in den Muttermund eingeführt. Und das hat wirklich fast nicht wehgetan. Also man hat mich total ernst genommen in meine Angst vor den Schmerzen und hat gesagt, hey, und einfach mal gut atmen und wenn es wirklich nicht geht, dann sagst du sofort Stopp und so. Aber ich habe gemerkt, es hat ein bisschen geziebt, es hat sich ein bisschen angefühlt wie so Mensschmerzen, aber es war wirklich nicht schlimm. Und dann über diesen Katheter wird da so eine Spritze angesetzt, also außerhalb des Körpers in den Katheter und dann eine Flüssigkeit reingespritzt. Das ist so eine Flüssigkeit, ein Kontrastmittel, das man dann im Ultraschall sieht. Und die Gynäkologin hat dann einen Ultraschall gemacht von dem Uterus, von der Gebärmutter und den Eileitern. Und das war super spannend zu sehen, wie man dann diese Eileiter wegen dem Kontrastmittel sehr gut sieht und auch sieht, wie das Mittel da durchfließt. Und das Mittel fließt dann in den Bauchraum. Also einfach, um sicherzustellen, dass da alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Also der Uterus, am Uterus sind ja diese kleinen Ärmchen dran und die sind wirklich klein, der Eileiter. Und am Ende des Eileiters ist nichts direkt angebunden. Also die Ovarien, die Eierstöcke, die schließen nicht daran. Also das heißt, wenn man den Eisprung hat, dann springt dieser reife Follikel eigentlich in den Bauchraum rein. Und wird dann von diesen Fingerchen, es sind so Fingerchen, es lohnt sich das mal zu googeln und sich das anatomisch anzugucken, dieses Eileiters aufgenommen. Und das heißt, wenn man jetzt so eine Untersuchung macht, dieses Kontrastmittel da durch den Eileiter gespült wird über den Uterus, dann fließt dieses Kontrastmittel oben aus dem Eileiter raus und versickert im Bauchraum. Und das sieht man im Ultraschall. Auf jeden Fall. Ja, hat man da gesehen, die Eileiter sind super durchgängig und genau. Ja, ich war sehr erleichtert und in diesem Monat, wo ich diese Untersuchung gemacht habe, wenige Tage später hat es dann offensichtlich geklappt. Genau, Rausgefunden habe ich es eben dann etwa 2 Wochen später. Ich dachte allerdings, ich war mir fast sicher, nicht schwanger zu sein. Und zwar waren wir ein Wochenende mit der Familie meines Mannes wandern. Wir wurden da eingeladen, es war mega schön, wir hatten wirklich ein tolles Wochenende. Wir sind nach Hause gekommen, relativ erschöpft von einer langen Autofahrt und ich habe dieses Ziehen gespürt, ein Ziehen im Uterus, ein Ziehen im unteren Rücken, wie ich es ganz klar kenne von dem Moment, wenn ich meine Mens kriege. Also oder von diesem Tag, wo ich meine Mens normalerweise kriege. Und weil ich sie aber noch nicht hatte, habe ich gedacht, gut, ich mache jetzt einfach schnell einen Schwangerschaftstest, weil in den Monaten davor hat mich das manchmal sehr gestresst, auf die Mens zu warten, eigentlich zu spüren, ja, ich kriege sie, die Sicherheit aber nicht zu haben und dann eben diese fiese kleine Hoffnung, die da immer wieder trotzdem reinspringt und denkt, ja, ah, und vielleicht bist du ja doch schwanger. Und mich hat das ziemlich gestresst. Über dieses ganze Kinderwunschthema machen wir auch unbedingt mal eine Folge. Weil Kinderwunsch, auch wenn es noch nicht so lange ist und auch wenn es sozusagen das zweite Kind ist, es ist immer ein Stress, wenn man sich das wünscht. Und das durfte ich am eigenen Leib erfahren. Und es ist wahrscheinlich immer noch nicht vergleichbar mit jemandem, der jahrelang durch diesen Prozess geht und noch kein Kind hat. Aber es ist immer ein Stress. Und darüber müssen wir auch sprechen. Monat um Monat diese zweite Zyklusphase zu durchleben und zu hoffen und dann wieder enttäuscht zu werden. Das ist tough. Und das wollte ich mir so ein bisschen nehmen, indem ich einen Schwangerschaftstest gemacht habe. Es war Montag und am Morgen habe ich da auf einen Schwangerschaftstest drauf gepieselt. Und bei diesem Test ist es ja so, dass zuerst der Kontrollstreifen da aufleuchtet und dann zieht es die Flüssigkeit da weiter und dann würde, wenn man schwanger wird, dieser zweite Streifen erscheinen. Ich habe da drauf geguckt, da ist nur der erste erschienen, das zweite gelaufen. Ich war mir ja ohnehin sicher, dass ich nicht schwanger bin. Dementsprechend habe ich dann das Ding in den Mülleimer gepackt. Ich habe meinem Mann gesagt, bin nicht schwanger, alles gut, Mens kommt sicher gleich. Nur die kam nicht. Am nächsten Tag auch nicht. Am übernächsten Tag auch nicht. Und dann am Donnerstag hatte ich immer noch diese Ziehen. Immer noch. Ich war mir sicher, dass diese Mens kommt. Und trotzdem, ja, war da dieses komische Gefühl von, hä, also ich bin noch normalerweise nie so lange überfällig. Meine Mens kommt, variiert im Zyklus um einen Tag. Mein Zyklus ist 26, 27 Tage lang, aber nicht länger. Und dann habe ich gedacht, gut, ich mache nochmal einen Test. Wieder am Morgen, ich habe den gemacht, genau dasselbe, also nur einen Teststreifen. Ich habe ihn aber nicht in den Mülleimer gemacht, sondern einfach da liegen lassen und bin nochmal kurz ins Schlafzimmer, um mich anzuziehen und dann nochmal ins Bad. Und als ich dann nochmal ins Bad bin und da diesen Test habe liegen sehen, habe ich realisiert, oh shit. Oh shit, da sind ja 2 Linien. Und ich konnte es nicht fassen, aber gleichzeitig war mir auch schlagartig klar, dass ich einfach nicht genügend Zeit habe vergehen lassen. Und mir war auch klar, dass dieser Test vom Montag ziemlich sicher positiv sein müsste. Ich habe dann im Mülleimer nachgesehen und es war auch so. Und ich konnte es wie nicht glauben, weil, wie gesagt, ich bin seit 9 Jahren Doula. Ich weiß, wie ein Schwangerschaftstest funktioniert. Ich weiß, wie er hormonell funktioniert und ich konnte es nicht fassen, dass ich mir selber so einen Streich gespielt habe, weil ich so Angst hatte vor dieser erneuten Enttäuschung, dass ich da einfach nur ganz kurz drauf geguckt habe, nicht genügend Zeit gegeben hat, um mir selbst sozusagen zu versichern, nee, du bist nicht schwanger, du musst dir gar keine Hoffnung mehr machen. Es war wirklich ein bisschen absurd. Und ich bin dann ins Schlafzimmer zurück, wo mein Mann noch im Bett lag. Und er hat's gleich gecheckt. Als ich da zurückkam, ich hatte ihm davor, also als ich da mich angezogen habe, kurz gesagt, ja, Test ist negativ. Als ich da zurückkam, war er schon so, ah, also doch positiv. Und ich war noch so völlig perplex. Ich wusste nicht, was ich denken soll. Ich wusste auch ehrlich gesagt noch nicht, was ich fühlen soll. Ich war noch so völlig überfordert, dass ich nur gesagt habe, was? Ja. Und weil halt dieser Kinderwunsch doch ein bisschen Stress war in den letzten Monaten und ich ihn mit meinem was doch nochmal verunsichert habe, ist er wie zurückgekrebst und hat das Thema gewechselt und hat angefangen, small zu talken. Also es war wirklich, es war so absurd. Und wir haben dann über irgendwas gesprochen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, worüber. Aber nicht darüber, dass ich schwanger bin. Wir haben über irgendwas gesprochen und im Kopf war ich aber so, shit, sag ich es ihm? Will ich es ihm sagen? Will ich es noch ein bisschen für mich behalten? Will ich es ihm jetzt einfach so sagen? Soll ich es ihm nicht irgendwie in eine Überraschung? Also es war völlig absurd und er hat natürlich gespürt, dass ich überhaupt nicht mehr da war. Ich war überhaupt nicht mehr präsent. Und dann irgendwann war es so, okay, whatever. All meine Vorstellungen davon, wie ich eine erneute Schwangerschaft ihm sagen würde oder eben, ich habe mir auch kurz überlegt, also kurz ein paar Monate davor schon überlegt, wenn ich schwanger wäre, ob ich es wirklich ein paar Tage einfach nur für mich behalten möchte, um erstmal auch für mich drauf klar zu kommen, für so, ja, in dieser Heiligkeit, dieser ersten Momente nur für mich zu sein. Aber ich habe dann alles über Bord geworfen und habe ihm dann einfach den Schwangerschaftstest so zugesteckt und er war überhaupt nicht überrascht. Es war so lustig, weil er war so, ah, also doch, ich wusste es ja. Er hat sich mega gefreut. Und bei mir hat es, ich würde sagen, 2 Tage gedauert, bis ich mich auch mega gefreut habe. Ich habe mich davor nicht gefreut, also nicht gefreut, aber ich war davor völlig überfordert. Ich war wie so in einem kleinen Schockzustand, wo ich keinen Zugang zu meinen Gefühlen hatte. Und danach war ich extrem, extrem glücklich und extrem glücklich darüber, dass ich mich so gefreut habe, weil ich mit meinem ersten Sohn doch wirklich eine sehr schwierige Zeit hatte. Das ist mal eine Geschichte für wann anders. Also eine schwierige Geburtserfahrung, schon schwierige Schwangerschaft und dann besonders schwierige erste Jahre. Und heute ist mir auch sehr, sehr klar, dass es für mich auch innerhalb eines dysfunktionalen Systems war. Ich habe viel weniger gewusst. Also mir ist völlig klar, warum das so war. Und mir war auch kognitiv immer, also rational völlig klar, dass das jetzt eine ganz andere Erfahrung sein wird mit meinem jetzigen Mann, mit meinem jetzigen Wissensstand, auch mit viel, viel Prozessarbeit von den letzten Jahren. Ja, und dennoch hatte ich Angst, dass wenn es dann soweit ist, dass es emotional dennoch überfordernd sein würde und dass dann trotzdem Ängste hochkommen. Und ich war so, so glücklich jetzt in den letzten Wochen, dass ich gemerkt habe, nein, es ist wirklich verarbeitet. Es ist einfach wirklich pure Freude da und auch ein pures Genießen. Und ich möchte nur noch mit einer kurzen Überlegung abschließen. Und zwar, ich habe nämlich so viel noch zu erzählen, aber das machen wir dann in den nächsten Wochen. Ja, und zwar, ich habe es relativ schnell dann meinen Liebsten gesagt. Man sagt ja immer so dieses, das am Anfang muss man noch aufpassen und man soll es vielleicht noch nicht sagen und das Fehlgeburtsrisiko, das ist einfach sehr, sehr hoch und so weiter. Für mich war es dieses Mal wirklich so, okay, ich bin so glücklich, schwanger zu sein. Und es ist für mich so ein großes Wunder. Es ist einfach so ein Wunder. Man kann es immer noch nicht genau erklären, dass es genau dann zu diesem Zeitpunkt so geklappt hat. Und was da für ein Mensch mit welcher Genexpression auf die Welt kommt, dass genau diese Seele wie so zu uns findet. Das ist einfach, für mich ist es ein Wunder und wirklich Gott gegeben und Natur gegeben, Universums gegeben, einfach von einer größeren Entität aus. Und das ist ein Geschenk. Und egal, wie sich dieses Geschenk entwickeln wird, für mich ist es wert, das mit diesen Menschen zu teilen, die ich liebe. Und was mir aber aufgefallen ist, war wirklich noch spannend, bei gewissen Leuten, denen ich es dann gesagt habe, die mir auch sehr nahe stehen, die haben dann selbst von sich aus gesagt, aha, aber es ist ja noch ganz früh, da muss man halt schon noch ein bisschen warten. Und ich habe sie dann teilweise gefragt, ja, worauf warten? Also bis man sich freuen darf, bis man sich emotional committen darf. Und je mehr sie dann drüber überlegt haben, waren sie auch so, ja, stimmt eigentlich. Weil das Wunder ist ja jetzt. Und das Wunder passiert hier und jetzt. Und ich möchte mein Kind von Anfang an willkommen heißen in diese Welt und ihm ja mit ganz, ganz offenem Herzen begegnen und sagen, du bist sowas von willkommen. Und zwar jetzt schon. Und dafür muss ich mein Herz aufmachen. Und es ist doch immer so im Leben. Wir können aus Angst, verletzt zu werden, unser Herz geschlossen halten. Aber wir nehmen uns die Erfahrung, Mensch zu sein. Wir nehmen uns die Erfahrung, voll und ganz zu fühlen, voll und ganz zu lieben, voll und ganz diese Erfahrung zu machen, was es bedeutet, am Leben zu sein. Und für mich bedeutet, am Leben zu sein, mein Herz, soweit es geht, wieder aufzumachen und dieses Wesen willkommen zu heißen und diese Liebe zu spüren, diese Freude zu spüren und das Leben zu zelebrieren. Und falls es sich entscheiden würde, dass dies nicht der richtige Körper ist für diese Seele und es wieder gehen würde, dann ist es so. Aber dann habe ich mich nicht davor beschützt, indem ich mein Herz verschlossen gehalten habe. Und dann werde ich auch froh sein, dass diese Menschen um mich herum da sind, die mich dann auch in meinem Schmerz sehen und tragen und honorieren. Ich möchte mein Leben mit Menschen teilen, in Verbindung sein. Und natürlich erzähle ich es nicht allen. Ich habe sehr genau überlegt, wem ich es erzählen möchte. Dann würde ich es jetzt auch, oder wollte ich es zum Beispiel auf meiner Arbeit noch nicht direkt kommunizieren, weil es einfach gar keinen Sinn macht. Und zwar genau deswegen, weil, ja, wenn man noch ganz am Anfang steht, weiß man effektiv noch nicht. Und dann bringt es auch nichts. Also schon planen zu wollen, wann man dann in den Mutterschaftsurlaub geht und so weiter. Dennoch werde ich es relativ früh sagen, weil ich es fair finde, auch mit dem Arbeitgeber gut zu kommunizieren, aber eben auch, dass sie wissen, wo ich drin stecke und dass ich mir auch Verständnis und Empathie irgendwie sichern kann. Deswegen gehe ich da relativ transparent um. Jetzt, wenn du diesen Podcast hörst, bin ich natürlich schon ein bisschen weiter in meiner Schwangerschaft. Aber das tut ja nichts zur Sache. Genau. Vielleicht noch, was ich auch sehr spannend finde, weil man ja immer darüber spricht, eben am Anfang ist das Fehlgeburtsrisiko so hoch. Es ist tatsächlich so, dass die allermeisten Abgänge schon eben in diesen ersten Lebensmonaten oder Schwangerschaftsmonaten stattfinden, passieren. Ganz, ganz, ganz viele noch bevor man die Mens bekommt. Also ganz viele werden nicht mal wahrgenommen. Ich habe mir die Zahlen angeguckt und die fand ich sehr, sehr spannend. Also die in der 5. Schwangerschaftswoche, also eigentlich kurz nach dem Test, ist das geschätzte Fehlgeburtsrisiko so um die 20%. Und dann nimmt es aber schon sehr stark ab. Woche 6 sind es etwa noch 10-15%. Woche 7 noch 5-10%. Und 8-9% so 3-5% und zwischen 10 und 12 ist es noch 1-3%. Also je näher man zu dieser vollendeten 12. Woche kommt, wird es viel sicherer. Und was ich auch sehr spannend fand, ist, ab dem Moment, wo das Herz aktiv schlägt, fällt das Risiko auch ganz, ganz stark ab. Und das Herz, das fängt so in der 6., 7. Woche an, also 6. Woche anzuschlagen. In der 7. kann man es teilweise im Ultraschall schon wahrnehmen. Ich hatte persönlich noch keinen Ultraschall. Ich mache wahrscheinlich nächste Woche einen. Der wäre für mich nicht zwangsläufig nötig. Ich muss noch überlegen, ob ich den für mich brauche, weil man da eben genau das macht. Man schaut, ob dieser Herzschlag im Ultraschall sichtbar ist. Und wenn es denn so ist, fällt das Fehlgeburtsrisiko deutlich ab. Und ich verstehe, dass das Frauen auch Sicherheit geben kann. Ich bin noch am Überlegen, ob es das für mich tut. Aber das sind meine Überlegungen dazu oder darüber, warum ich meine Schwangerschaft schon relativ früh meinen Liebsten kommuniziert habe. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Das gehört. Ich habe einiges vor und freue mich riesig, wenn du in den nächsten Wochen auch nochmal reinhörst. Folge sehr gerne diesem Podcast, also abonniere ihn und kommentiere super gerne oder folge mir auch sehr gerne auf Instagram. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Hab eine schöne Zeit.